Welcome to Base by Base, the papercast that brings genomics to you wherever you are. Thanks for listening and don't forget to follow and rate us in your podcast app.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben für unsere heutige detaillierte Untersuchung des Quellmaterials ein wirklich faszinierendes Thema vorbereitet.
Absolut.
Wir schauen uns eine Publikation aus dem American Journal of Human Genetics an, veröffentlicht im März 2026. Und die schlägt wirklich eine direkte Brücke zwischen der molekularen Grundlagenforschung und hochgradig zeitkritischen klinischen Entscheidungen.
Ja, da geht es um Minuten quasi.
Genau. Es geht um das Neugeborenen-Screening auf spinale Muskelatrophie, eine Krankheit, bei der motorische Nervenzellen abgebaut werden. Wenn da ein positiver Befund vorliegt,
dann beginnt sofort ein massiver Wettlauf gegen die Zeit. Die Richtlinien basieren ja auf der gesicherten Erkenntnis, dass ein Neugeborenes ohne funktionierendes SMN-Protein extrem schnell irreversible Schäden an den motorischen Neuronen erleidet.
Und die Standardprozedur ist dann?
Der sofortige Einsatz einer Gentherapie. Und zwar idealerweise, bevor überhaupt erste klinische Symptome sichtbar werden.
Also präventiv behandeln, um den Nervenzellverlust zu stoppen.
Richtig. Und wir sprechen hier von extrem teuren Therapien, oft im Bereich von mehreren Millionen US-Dollar. Der Druck auf die Eltern ist also enorm, weil sie innerhalb weniger Tage eine solch weitreichende Entscheidung treffen müssen.
Das ist eine unglaubliche Belastung. Aber unsere heutige Quelle beleuchtet jetzt ein Szenario, das diese etablierten Abläufe komplett herausfordert.
Ja.
Die Frage ist nämlich, was passiert eigentlich im klinischen Alltag, wenn das biochemische Screening-Ergebnis die biologische Realität gar nicht korrekt abbildet?
Genau das ist der Kern.
Also wenn eine seltene genetische Variante den Standardtest zu einem falsch positiven Ergebnis führt.
Das Forschungsteam hat diesen medizinischen Konflikt sehr detailliert dokumentiert. Geleitet wurde die Arbeit übrigens von Brunhilde Wirth at the Institute of Human Genetics in Cologne.
Um diese Arbeit richtig einzuordnen, müssen wir kurz schauen, wie dieses Standard-Screening eigentlich physisch abläuft.
Ja, gerne.
Das sucht gezielt nach dem Fehlen eines spezifischen Abschnitts im Gen. Es wird mittels PCA analysiert, ob das Exon 7 des SMN1-Gens vorhanden ist.
Und wenn das fehlt?
Wenn der Test dieses Exon nicht nachweisen kann, lautet die Diagnose, dass das Gen auf beiden Chromosomen fehlt oder eben nicht funktional ist. Okay, das bringt uns zu den zwei konkreten Patienten in dieser Studie.
Richtig, zwei Neugeborene.
Eins in Germany und eins in Australien. Bei beiden wurde wenige Tage nach der Geburt genau dieses Routine-Screening durchgeführt.
Mit einem sehr eindeutigen Ergebnis.
Absolut. Die Autoren berichten das sehr klar. Zero functional SMN1 detected by the initial screening.
Ein Befund, der eigentlich sofort die höchste klinische Alarmstufe auslöst.
Normalerweise schon. Aber hier?
Hier standen die Ärzte vor einem massiven Dilemma.
Weil die Kinder asymptomatisch waren.
Exakt. Die klinische Untersuchung der beiden Säuglinge war völlig unauffällig. Die Muskelspannung war normal, Reflexe waren intakt. Es gab null Anzeichen für den Ausfall des SMN1-Gens.
Diese Diskrepanz zwischen dem Laborwert und dem echten Phänotyp ist ja extrem. Wie haben die Teams darauf reagiert?
Sie mussten spezifischere Nachweise erbringen. Die Publikation beschreibt, dass sofort eine Bestätigungsdiagnostik angeordnet wurde.
Mittels MLPA oder DDPCR, richtig?
Mhm, genau. Diese Techniken erfassen die genetischen Sequenzen physikalisch ganz anders als der erste schnelle Screening-Test.
Und die haben dann die erste Interpretation völlig revidiert?
Ja, sie haben quasi den blinden Fleck des PCR-Screenings aufgedeckt.
Erklär das mal genauer.
Also der erste Test braucht einen spezifischen Primer, der sich exakt an eine vorgegebene Sequenz anlagert, um das Exon 7 nachzuweisen. Die umfassendere Bestätigungsdiagnostik hat dann aber gezeigt, dass bei beiden Kindern eine winzige Veränderung vorlag.
Eine Deletion von 4 Basenpaaren.
Richtig, eine kleine Deletion von 4 Basenpaaren im Exon 7. Und die lag exakt dort, wo der Primer des ersten Tests binden sollte.
Ah, das Gen war also physisch im Genom vorhanden.
Ja, absolut. Aber durch die fehlenden 4 Basenpaare konnte der Primer nicht binden. Das System hat kein Signal registriert und meldete ein komplettes Fehlen des Gens.
Okay, das erklärt den Fehler im Screening. Nachdem das geklärt war, konnten die Autoren ja die echten, finalen Kopienzahlen bestimmen.
Genau, die Autoren berichten diese finalen Ergebnisse sehr präzise.
Für Patient 1 lag das finale Ergebnis bei 1 SMN1, 0 SMN2. Und für Patient 2 zeigte der Test 1 SMN1, 1 SMN2.
Und genau da haben wir ein massives biologisches Paradoxon.
Wegen Patient 1 aus Germany, oder?
Ja. Dieser Patient besitzt keine einzige Kopie des SMN2-Gens. Das ist ja normalerweise das Backup-Gen, das eine kleine Menge funktionales Protein produziert, wenn das Hauptgen SMN1 defekt ist.
Bisher dachte man doch immer, ohne intaktes SMN1 und komplett ohne SMN2
sei ein Überleben unmöglich. Genau. Das war die absolute Annahme in der Genetik, gestützt durch viele Tiermodelle.
Aber das Kind ist klinisch völlig unauffällig.
Richtig. Und daraus schließen die Autoren zwingend, dass dieses veränderte Gen mit der kleinen Deletion eine Restfunktion haben muss. Ohne diese Restfunktion könnte das Kind nicht symptomfrei leben.
Die Frage ist dann natürlich, wie haben Sie diese Restfunktion molekular nachgewiesen?
Sie haben sich zuerst die RNA-Ebene angesehen. Dafür kultivierten Sie Lymphoblastoid-Zelllinien aus dem Blut der Patienten.
Um das Splicen zu untersuchen?
Ja. Sie haben belegt, dass das Splicen des Exon 7 trotz dieser kleinen Deletion intakt blieb.
Spannend. Bei den Patienten aus Australien hatten Sie ja noch das SMN2-Gen. Wie haben Sie die Transkripte da unterschieden?
Durch eine enzymatische Verdauung. Sie nutzten das Restriktionsenzym DDIE, das selektiv die Sequenzen des SMN2-Gens schneidet.
Und was blieb übrig?
Sie fanden ausschließlich Boten-RNA in voller Länge vom mutierten Allel.
Also wird diese RNA gebildet. Aber wir müssen uns die Deletion genauer anschauen. Die Autoren berichten ja, dass das Fehlen dieser vier Basenpaare eine Verschiebung des Leserrasters verursacht.
Einen Frameshift, ja. Und diese Verschiebung führt zu einem vorzeitigen Stoppsignal.
Aber die Position dieses Signals ist hier entscheidend, oder?
Absolut. Das Stoppsignal entsteht durch diese Verschiebung sehr spät im Gen, nahe dem Ende der kodierenden Sequenz.
Normalerweise greift bei frühen Stoppsignalen ja der Nonsense-Mediated Decay, also dieser zelluläre Abbauprozess.
Genau. Der NMD identifiziert fehlerhafte RNA und baut sie ab. Aber die Autoren machen klar, dass ein Stoppsignal, das so spät im Gen auftritt, nicht zwangsläufig diesen NMD-Abbau auslöst.
Es entgeht dem Kontrollmechanismus also?
Ja, späte Stoppsignale können dem NMD entkommen. Die Boten-RNA bleibt erhalten und ein verändertes Proteinprodukt kann tatsächlich hergestellt werden.
Okay, das Protein wird synthetisiert. Aber ist es dann auch stabil bei Körpertemperatur? Ein zerfallenes Protein hilft den motorischen Nervenzellen ja nicht.
Das war die nächste große methodische Frage. Die Forscher mussten beweisen, dass dieses durch die Laserrasterverschiebung veränderte Protein stabil ist.
Wie haben Sie das gemacht?
Die Autoren berichten in der Studie, dass sie dafür spezifische Experimente durchgeführt haben. Konkret Thermostability Protein Assays followed by Western Blots.
Was genau zeigten die Analysen der Zelllysate dann?
Zwei Dinge. Erstens, die Menge an mutiertem Protein war extrem gering. Deutlich unter den Werten von gesunden Kontrollpersonen oder Trägern.
Und zweitens,
die Stabilität. Bei den thermischen Tests, wo die Temperatur von 36 auf bis zu 51 Grad Celsius erhöht wurde, blieb das mutierte Protein strukturell intakt.
Wirklich?
Ja. Sie haben das Degradationsprofil mit Aktin verglichen. Aktin ist bekanntermaßen extrem stabil. Und das mutierte Protein zeigte ein sehr vergleichbares Profil.
Das wurde ja auch durch AlphaFold3-Strukturvorhersagen gestützt.
Richtig. Die Vorhersagen zeigten, dass die veränderte Aminosäuresequenz am Ende das Protein nicht destabilisiert. Es kann sich weiterhin in zelluläre Komplexe integrieren.
Das sind starke In-vitro-Daten. Aber die Studie bringt ja auch noch den Beweis aus dem lebendigen Organismus.
Ja, und das ist ein entscheidender Teil der Arbeit.
Die Autoren referenzieren hierfür Jean Giacomotto and Team at Griffith University in Australia.
Genau. Dieses Team hat ein genetisch modifiziertes Zebrafischmodell genutzt.
Weil deren neuromuskuläre Entwicklung der des Menschen sehr ähnlich ist.
Ja. Sie haben SMIMN1-defiziente Zebrafisch-Mutanten verwendet. Die produzieren normalerweise kein funktionales Protein und sterben früh.
Und dann haben sie die mutierte RNA in diese Embryonen injiziert.
Exakt. Und diese Einführung der mutierten Boten-RNA rettete die Fische vollständig.
Wahnsinn. Sie haben das ja dann noch mit einer transgenen Linie weitergeführt?
Ja, eine Linie, die das veränderte Gen fest im Erbgut hat und kontinuierlich exprimiert.
Gab es da genaue motorische Messungen?
Ja, detaillierte Schwimmtests über 24 Minuten. Sie haben Distanz, Geschwindigkeit und Ruhezeiten gemessen.
Und das Ergebnis?
Es gab absolut keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen transgenen Fischen und völlig gesunden Wildtypfischen. Die morphologische und motorische Entwicklung war über 20 Tage völlig normal.
Das beweist also, dass selbst diese winzige Menge an verändertem Protein im lebenden Organismus ausreicht, um das System zu erhalten.
Vollkommen richtig.
Das bringt uns zur Relevanz für die breitere Bevölkerung. Die Autoren haben sich ja auch Daten aus einer großen Populationsdatenbank angesehen.
Ja, sie wollten wissen, wie oft diese Varianten vorkommen. Sie treten fast ausschließlich bei Menschen europäischer Abstammung auf.
Wie sind da die Zahlen?
Rein statistisch müssten etwa 800 Menschen existieren, die exakt diese genetische Kombination in sich tragen.
Und das Interessante ist ja, dass in der Literatur noch nie ein Fall von spinaler Muskelatrophie mit dieser Kombination gemeldet wurde.
Niemals. Und das stützt die These der Autorin in dieser Studie enorm. Diese spezielle Variante ist nicht krankmachend.
Was uns direkt wieder zu der klinischen Entscheidung für die beiden Säuglinge am Anfang führt.
Genau. Auf Basis dieser ganzen Daten der RNA-Analyse, der Proteinstabilität, der Zebrafische und der Populationsdaten haben die Kliniken entschieden.
Sie haben keine Gentherapie begonnen.
Richtig. Sie haben auf eine Behandlung verzichtet, die normalerweise sofort angesetzt worden wäre.
Das spart nicht nur Millionen von Dollar, sondern schützt die Kinder auch vor den Risiken einer Gentherapie.
Ja, das darf man nicht vergessen. Wenn das Immunsystem des Kindes schon an dieses leicht veränderte Protein gewöhnt ist, könnte eine massiv dosierte virale Gentherapie unvorhersehbare Immunreaktionen auslösen.
Und wie geht es den beiden heute?
Die Studie berichtet, dass sie im Alter von 24 Monaten völlig gesund sind. Ihre motorische Entwicklung ist komplett altersgerecht.
Das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie tiefergehende Diagnostik unnötige Eingriffe verhindern kann.
Ja. Die Autoren empfehlen deshalb auch dringend, dass bei unstämmigen PCR-Ergebnissen immer eine vollständige Gensequenzierung durchgeführt werden muss.
Nur so findet man diese Varianten, die lediglich die Bindungsstelle des Tests verändern. Wenn wir das alles zusammenfassen, fordert diese Arbeit wirklich jahrzehntealte Grundannahmen heraus.
Absolut. Bisher dachte man, ein kompletter Verlust des normalen SMN-Proteins führt immer zur Krankheit. Aber die Daten zeigen, extrem niedrige Mengen dieser spezifischen, neuartigen Proteinisoform können ausreichen.
Und das bringt mich zu einem faszinierenden Gedanken für unsere Zuhörer am Ende.
Ja.
Wenn eine so winzige Menge eines leicht veränderten Proteins ausreicht, um das gesamte motorische System zu retten, könnte dann die gezielte Erforschung genau dieser spezifischen strukturellen Veränderung der Schlüssel für ganz neue Therapien sein?
Das ist ein hervorragender Punkt. Anstatt nur zu versuchen, das ursprüngliche Protein in riesigen Mengen in die Zellen zu pumpen, könnte man vielleicht hypereffiziente Strukturen entwerfen.
Genau. Strukturen, die mit einem Bruchteil der Konzentration das zelluläre Netzwerk stabilisieren. Ein Gedanke, den ihr gerne mal für euch weiterverfolgen könnt.
Eine wirklich spannende Perspektive für die Zukunft der neuromuskulären Forschung.
Damit beschließen wir unsere heutige Analyse. Es hat großen Spaß gemacht, sich diese Quellmaterialien mit euch so im Detail anzuschauen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hoffen, ihr konntet einiges an neuen Erkenntnissen für euch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.